Alors pendant ce moment de message, je vais aussi commencer une partie en allemand, mais il y aura le résumé qui sera affiché en français. Et puis la deuxième partie sera en français. Also, wir fangen mal auf Deutsch an. Guten Morgen alle zusammen. Und später geht es dann auf Französisch weiter, aber das könnt ihr ja auch gut. Die Zusammenfassung habt ihr dann auf Deutsch auf den beiden Bildschirmen. Ja, vor ein paar Monaten stand Leonie hier vorne auch und gab ein Zeugnis ab. Es ging eigentlich darum, sie wollte gerne offiziell Mitglied werden hier in der Freikirche, eine rein administrative Sache, dass man auch bei den Generalversammlungen mitreden kann, auch mitwählen kann und abstimmen kann. Das ist alles rein administrativ. Und da sagte sie plötzlich, sie machte sozusagen einen Rückzieher und sagte, ja, irgendwie habe ich den Frieden nicht, jetzt ist eigentlich erstmal was anderes dran. Und da sagte sie, ja, erstmal müsste ich mich eigentlich taufen lassen. Und das hat mich eigentlich riesig gefreut. Denn was Gott will, ist ja nicht, was für ihn wichtig ist, ist ja nicht, dass wir in irgendeiner Gemeinde auf der Mitgliederliste stehen, sondern dass wir ein persönliches Bekenntnis zu Jesus Christus haben. Und das ist die Taufe. Est-ce que vous pouvez faire avancer les slides? Moi, je ne peux malheureusement pas avec ma télécommande. Clic. Stop. Clic en arrière. Voilà, der zweite Schritt, clic en avant. Tout à coup, ça marche, c'est bon. Das ist noch viel wichtiger, dieses Bekenntnis zu Jesus Christus. Aber es gibt etwas, das ist noch wichtiger. Nämlich, dass ich mein Leben Jesus Christus ganz ausgeliefert habe. Dass ich es Gott ausgeliefert habe, dass ich ihn mein Leben bestimmen lasse. Und es gibt etwas, was noch wichtiger ist als das. Nämlich, dass ich glaube, dass du glaubst, dass ihr glaubt, dass wir glauben, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist. Mehr noch, dass er für uns, für mich persönlich gestorben ist und auferstanden ist. Und dann gibt es noch etwas, was noch wichtiger ist, nämlich, dass Gott mich vor Grundlegung, vor dem Erschaffen der Welt bereits erwählt hat. Wir haben das ja gerade gesungen. Schon bevor die Welt geschaffen wurde, hat Gott mich geliebt, hat Gott uns geliebt, hat Gott dich geliebt. Leonie, Mael, ihr dürft wissen, ihr seid von ihm gewählt worden. Und er hat alles in eurem Leben so gestellt, so geleitet. Er hat mit dem Heiligen Geist an eurem Leben gearbeitet, dass ihr eines Tages auch Ja sagt, als er euch gefragt hat, willst du mir nachfolgen? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die Taufe ist eine symbolische Handlung, die hat ihre Wichtigkeit. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und ohne das, wenn Gott uns nicht erwählt hätte, wenn Gott uns nicht durch seinen Geist zu sich gezogen hätte, dann wären wir heute gar nicht hier. Was ist jetzt die Wassertaufe? Wo finden wir das in der Bibel? Eigentlich der Name Taufe kommt aus dem Griechischen, baptizo, und heißt einfach nur eintauchen. Wir finden sogar in einem Evangelium einen ganz banalen Vers, wo davon geredet wird, dass Geschirrstücke eingetaucht werden ins Wasser. Und das ist dasselbe Verb, das da verwendet wird. Aber es geht also darum, dass die Person, die getauft wird, unter Wasser geht und dann wieder herauskommt. Was heißt das? Wir haben das erste Mal, dass wir in der Bibel von der Taufe lesen, wo wirklich der Name Taufe gebraucht wird, das ist bei Johannes dem Täufer. Und da lesen wir, dass er die sogenannte Taufe zur Buße gepredigt hat. Buße, das ist ja so ein Wort, da denkt man vielleicht an irgendwelche Übungen, an irgendwelche Riten, die man vollbringen muss, damit man vor Gott angenehm ist. Überhaupt nicht. Sondern die Buße ist eine innere Umkehr. Die Buße ist ein Ändern unserer Einstellung. So wird das in den neueren französischen Übersetzungen übersetzt. Eine Änderung meiner inneren Einstellung. Un changement d'attitude. Und das ist auch ein großes Geschenk von Gott. Was heißt das genau, diese innere Umkehr? Das heißt erstmal, dass ich erkenne, mit dem, was ich selber bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich habe gegen Gott gesündigt durch böse Taten, die ich begangen habe, aber auch durch böse Gedanken, durch böse Worte und vor allem durch meine große Gleichgültigkeit gegen dem, was Gott für mich wollte. Meine große Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Liebe, die mich vor der Schöpfung der Welt bereits geliebt hat. Und wenn ich das erkannt habe, dann darf ich einen Schritt weitergehen und darf sagen, so soll es nicht mehr weitergehen in meinem Leben. Ich will jetzt umkehren, ich will jetzt mein Leben nach Gott ausrichten. Ist das genug? Ist das schon genug, wenn man diese Buße hat, diese Umkehr? Nein, es geht noch weiter. Und das ist die Taufe in den Namen Jesu Christi. Da sagen wir, da sagen unsere Täuflinge, was sie glauben. Dass sie nämlich in das Opfer von Jesus Christus glauben, in das, was er getan hat für die Vergebung ihrer Sünden, dass er ihnen ein neues Leben geschenkt hat, aber auch, dass sie sich einfach, dass sie sich jetzt ein gutes Gewissen von Gott erbitten. So heißt es in den deutschen Übersetzungen. Auf Französisch ist es, finde ich, noch ein bisschen schöner. Da heißt es, dass wir uns mit einem guten Gewissen für Gott engagieren. Das heißt, es ist also wirklich so eine Erklärung, es ist ein Bekenntnis, die Taufe. Ist, man könnte es sagen, ein Manifest. Etwas, was nicht nur mit Worten gemacht wird, sondern mit Taten. Das, was ich in meinem Herzen denke, das, was Leonie, Mael in ihrem Herzen denken, das drücken sie mit ihrem ganzen Körper aus, indem sie sich ins Wasser begeben. Deshalb ist die Taufe bleibt sie auch nicht allein, diese Wassertaufe, diese praktische Handlung, sondern sie, was noch mit dazu gehört, ist das persönliche Zeugnis. Das werden wir gleich hören, auch von Mael und von Leonie. Und auch das persönliche Bekenntnis. Bevor sie ins Wasser abtauchen, sagen sie noch, was sie glauben. Und das gehört einfach zusammen. Ja, das ist auch dieses Bekenntnis zu Jesus Christus ist auch, das drücken wir auch aus, wenn die Täuflinge ins Wasser gehen, dann singen wir zusammen das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das ist einfach da sagen wir mit Worten, was auch unsere Täuflinge in ihrem Herzen ausdrücken wollen. Dann markiert die Taufe auch der Eintritt in die Gemeinde. Aber das ist keine administrative Angelegenheit. Hier geht es nicht um eine Freikirche oder andere Organisation. Hier geht es um die Gemeinde Gottes, die weltweite Gemeinde Gottes, in Freiburg, in Bonn oder anderswo. Und das lesen wir ja auch immer, wenn in der Apostelgeschichte von einer Taufe die Rede war, dass sich die Menschen taufen ließen, da hieß es, und Gott fügte hinzu, 6.000, 300, Leute, Menschen zu seiner Gemeinde. Und das ist auch etwas Großartiges. Wir brauchen nicht alleine als Christ zu leben, sondern wir dürfen das, wie Wussen das auch in der Einführung gesagt hat, wir dürfen das als Familie tun. Jetzt sehen wir auch in der Apostelgeschichte, dass sehr oft der Heilige Geist bei der Taufe gehandelt hat. Ist das jetzt ein Rezept? Wenn wir ins Wasser getaucht werden, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Nein, das lesen wir nicht so einfach. Aber wir lesen, dass in der Apostelgeschichte beide Sachen zusammengehören. Und das merken wir manchmal, war es erst später, dass der Heilige Geist kam, wie zum Beispiel bei den Jüngern. Er wurde ja erst nach der Auferstehung Jesu Christi ausgegossen. Manchmal kam der Heilige Geist sogar vorher schon. Wir lesen das zum Beispiel in der Geschichte von Cornelius. Wir lesen das in der Geschichte vom Finanzminister aus Äthiopien. Ja, der hatte plötzlich eine große Freude. Er hat den Heiligen Geist erhalten. Und nachher hat er gesagt, ja, was hindert mich eigentlich daran, dass ich mich taufen lasse? Und da sehen wir, was Gott schenkt den Heiligen Geist, nicht aufgrund jetzt der Handlung, dass wir den Menschen in Wasser eintauchen, sondern aufgrund der Herzenseinstellung. Wir lesen das ja auch woanders in der Bibel. Gott schenkt den Heiligen Geist denen, die ihm glauben. Gott schenkt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Und Gott schenkt den Heiligen Geist denen, die ihn darum bitten. Und in dieser Bitte ist eben da dieses Verlassen. Ich verlasse mich auf Gott. Er schenkt es mir. Und das drückt auch der Täufling aus, wenn er sich taufen lässt. Deshalb ist auch wichtig, die Taufe ist ein Symbol. Sie symbolisiert unsere Errettung. Es ist der Tod, den wir eigentlich verdient hätten, und dann die Auferstehung zu einem neuen Leben. Wir sehen das nachher noch in einem Abschnitt vom Römerbrief. Aber sie wird nicht diese geistlichen Tatsachen hervorbringen, aber sie spricht davon. Sie ist ein Symbol dafür. Es kommen also drei Sachen hier zusammen. Es ist wie ein Dreiklang. Und ein Dreiklang, da kann man nicht einfach drei Tasten nehmen und dann sie zusammendrücken. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Der göttliche Dreiklang, der ist etwas ganz Perfektes, etwas ganz Vollkommenes. Und in der Taufe kommen drei Sachen zusammen. Das Oberste, das ist die geistlichen Tatsachen. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Gott hat uns gerettet durch den Tod und die Auferstehung seines Todes. Das sind geistliche Tatsachen, die können wir nicht verbessern, da können wir nichts hinzutun, die verdienen wir auch nicht, die können wir auch nicht bezahlen, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Was wir heute machen, das sind sogenannte symbolische Handlungen, die verbunden mit einem Bekenntnis, die Wassertaufe, das Symbol und das Bekenntnis, was Leonie und Mai gleich sagen werden, und das Zeugnis, was sie abgeben werden. Jetzt kommt aber noch etwas Drittes dazu, das ist nämlich unsere Herzensstellung und nachher auch die Umsetzung, die praktische Umsetzung. Und vielleicht zeige ich euch das mal mit einem einfachen Bild hier. Die Taufe, wenn wir sagen, wir taufen auf den Namen Jesus Christus oder wir taufen auf Jesus Christus, dann heißt das eigentlich, dass wir die Person in Jesus Christus hineintauchen, in sein Leben. Das sehen wir nachher auch im Römerbrief. Und dieses Hineintauchen, da gehört es eben auch dazu, welche Herzenseinstellung ich habe, welche Herzenseinstellung du hast. Hier habe ich jetzt einfach mal ein Stück Stoff genommen und das tauche ich jetzt in diese Tinte hinein. Ganz tief hinein in diese Tinte und hol es wieder heraus. Und es ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Das ist genauso geblieben wie vorher. Und so kann das auch passieren. Wenn man nicht mit der richtigen Herzenseinstellung sich taufen lässt, dann bleibt man eigentlich so wie vorher. Aber Gott wünscht sich, dass wir die richtige Herzenseinstellung haben, wie zum Beispiel bei diesem Stoff hier. Wenn wir das herausnehmen, dann sehen wir, es ist blau geworden. Und genauso möchte Gott, wenn wir in Jesus Christus getauft werden, dass wir dann auch die Farbe, die Natur, den Charakter von Jesus Christus ausstrahlen. Das ist nicht etwas, was wir selber machen können. Das ist nicht etwas selber Fabriziertes. Das ist etwas, was Gott schenkt. N'est-ce pas? Vous avez vu cette image? Combien notre baptême dans le nom de Jésus-Christ? Il dépend de ce que Dieu a fait, on ne peut rien y ajouter. Il dépend aussi de l'attitude que nous avons. Est-ce que nous sommes comme ce bout de tissu qui ressort comme il est entré dans l'eau? Ou est-ce que nous sommes comme ce bout de tissu-là qui prend justement le caractère, la nature de Jésus-Christ? Et j'aimerais lire un passage qui nous parle aussi de ces trois aspects, c'est dans Romains 6, les versets 3 à 14. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient ouvrir leur Bible. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui.
Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ici, nous avons aussi un acte symbolique. Ce passage nous parle du baptême. Ce n'est pas marqué littéralement du baptême d'eau, mais on peut le supposer que nous sommes baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est le côté du symbole. Maintenant, il y a aussi des réalités spirituelles qui nous sont annoncées dans ce passage. Par ce baptême dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes morts et ensevelis avec lui. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est enseveli? On le comprend. Quand le baptisé, il rentre dans l'eau, il est sous l'eau, ben nous n'allons pas les laisser sous l'eau jusqu'à ce qu'elles meurent, mais ça symbolise maintenant l'ancienne vie, celle que j'ai menée jusqu'à maintenant, elle est terminée. Vous allez entendre, il y a déjà cette étape spirituelle, cette réalité spirituelle qui s'est déjà passée dans la vie de Maël et de Léonie. Mais là, elle montre, voilà, ça c'était mon passé, je le laisse maintenant dans la mort. Et enseveli, ça veut dire vraiment qu'on peut considérer ce qui était avant, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une position de foi, c'est quelque chose que Dieu a fait, ce n'est pas quelque chose que nous devons faire. Je pense que si on demande à nos contemporains, il y en a beaucoup qui disent « mais si seulement je pouvais recommencer », puis il y en a des qui recommencent, peut-être avec un nouveau travail, peut-être avec un nouveau conjoint, peut-être avec une idée complètement absurde, juste pour recommencer à zéro. Et on se rend compte, on retombe toujours dans les vieilles habitudes. Et Dieu, il dit, toi, tu ne peux pas recommencer à nouveau, mais c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui fais ces réalités spirituelles. On dit maintenant, oui, je suis mort, parce que Jésus-Christ est mort. C'est lui qui a donné cette réalité. C'est lui qui nous a donné, qui a fait une nouvelle vie. Dans le verset 4, on le lit. Après, nous sommes un avec lui dans sa résurrection. Jésus ne nous a pas seulement pris dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. Donc nous allons enlever nos deux sœurs de l'eau, et pour symboliser, elles sont ressuscitées pour une nouvelle vie. Et c'est même dit ici, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Donc là, c'est marqué au futur, parce qu'actuellement, Dieu parle des réalités spirituelles dans notre vie, mais pas encore des réalités physiques. Mais il y aura un jour où nous allons aussi ressusciter physiquement pour une vie qui n'a plus de fin. Aussi une vie physique qui n'aura plus de fin, que nous pouvons vivre auprès de Dieu, si nous avons passé justement par cette mort avec Jésus-Christ. Ce passage nous dit aussi, à plusieurs endroits, que nous sommes libérés de la domination du péché. Ça veut dire que nous ne sommes plus esclaves du péché. On le voit très clairement dans le verset 6. Dans le verset 7, « En effet, celui qui est mort est libéré du péché. » Et finalement, ça c'est à la fin du passage, nous l'avons lu, nous ne vivons plus sous la loi. Tu dois, il faut, tu devrais, mais sous la grâce. Moi, Jésus, je te donne la force pour vivre. C'est moi qui suis ta vie, c'est moi qui suis ton secours. Et maintenant, ça continue. Parce que on parle maintenant, Ça, c'était la partie réalité spirituelle. Maintenant, il y a le côté attitude du cœur. Il y a le côté mise en pratique. Et là, nous lisons dans le verset 6 que... c'est le verset 4. Nous lisons... « Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Ça, c'est quelque part un ordre à donner, voilà. Maintenant, tu peux, et Dieu nous invite à vivre une vie nouvelle. Après, dans le verset 11, « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous ne lisons nulle part dans la Bible que nous n'avons plus de tentation. Que nous sommes comme les anges qui ne peuvent pas être tentés, on a toujours envie de faire le bien. Non, la tentation restera jusqu'à la fin de notre vie, et c'est pour ça que nous avons besoin aussi de ces exhortations. Considérez-vous comme mort pour le péché. Pourquoi nous pouvons nous considérer comme mort pour le péché? Parce que nous le sommes, c'est une réalité spirituelle que Dieu a faite, et maintenant il s'agit aussi de croire au moment où la tentation vient. Et ça veut dire aussi que nous ne voulons plus laisser notre vie dominée par le péché et ne plus mettre à disposition notre corps, notre vie, comme instrument pour le péché, mais comme instrument de la justice pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose, vous pouvez le faire, l'affirmer, puisque c'est une réalité que Dieu il a mise dans votre vie. Et puis maintenant, là où vous êtes tenté, vous pouvez l'affirmer aussi. Merci Seigneur, je n'ai plus besoin maintenant de donner mon corps comme instrument pour le péché, mais je peux le faire comme instrument pour la justice. Tout pratiquement, peut-être quand j'ai vite envie de dire vite un petit mensonge, parce que je pourrais bien me tirer d'affaire. Non, c'est fini, je ne veux plus maintenant servir le péché. Avec le mensonge est fini, je veux maintenant dire la vérité. Même si ça fait mal, même si j'ai un désavantage, je veux dire la vérité. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, Maël et Oni, le matin, quand vous vous levez, vous dire, mon corps, mes yeux, mes mains, mes pieds, mes bouches, ma bouche, ma langue, mes sentiments, mes émotions, tout ce que je suis, c'est maintenant un instrument de justice pour Dieu. Tout appartient. Merci Seigneur, parce que tu vis dans mon cœur. Merci, parce que je t'appartiens tout entier. Et là, tout à coup, nous allons réaliser que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quelque part, la parole de Dieu nous dit « Deviens ce que tu as déjà ». Maël, deviens celle que tu es déjà. Léonie, « Werde das, was werde die, die du schon heute bist ». Et là, nous pouvons revenir à cet accord entre les réalités spirituelles, entre le symbole qu'on fait aujourd'hui du baptême, et puis entre notre attitude de cœur et la mise en pratique. Les réalités spirituelles, c'est Dieu le Père qui les a fait. C'est lui l'auteur de toutes ces réalités spirituelles. C'est le Fils qui nous a enseigné ces symboles. Le symbole du baptême, le symbole aussi de la Sainte Cène. Et puis pour la mise en pratique, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Par nous, on ne peut rien faire. Et on lit dans la Bible, on peut marcher selon le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose que Dieu nous met à disposition. Je trouve très beau, Jésus, il a parlé d'un consolateur, mais c'est au fond beaucoup plus. Le mot grec, il veut aussi dire c'est un curateur, quelqu'un qui prend soin de nous, quelqu'un qui nous soutient. Auf Deutsch, der Beistand. C'est quelque chose de grandiose que Dieu nous a donné dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si, tout à coup, ma vie, elle n'est pas en accord avec ce que Dieu veut. Si je tombe dans le péché, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez dire à Dieu, oui, je regrette, je n'ai pas vécu selon ce que tu as fait de moi. Je te demande pardon, et puis je te remercie parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu as payé, tu as suffisamment payé. Le sacrifice de Jésus-Christ, il suffit pour payer tous vos péchés, même les péchés futurs. Et ça, vraiment, ne vous laissez jamais décourager et ne vous laissez jamais déraciner de cette réalité spirituelle que Dieu a faite dans votre vie. Dieu nous secourt par le Saint-Esprit, par le fruit du Saint-Esprit, par les dons du Saint-Esprit. Il nous donne le moyen pour vivre une vie agréable à Dieu, seul, mais aussi en Église. Il nous soutient par sa parole qui nous donne la mesure, la référence dans notre vie. Et il nous soutient aussi par son Église, l'Église de Dieu. Et là, je vous invite, Église de Fribourg, Église de Bonne, je vous invite, mettant en pratique notre noble tâche, d'encourager aussi nos deux jeunes à croire que Jésus va achever la bonne œuvre en elle qu'il a commencée aujourd'hui. Amen.